was Gott wirkt durch Paulus und das, was Simon vorhin gesagt hat, ich erlebe das, je mehr ich wieder da reinkomme, dass ich Gott erkenne, wie er ist, meine Beziehung zu ihm erkenne, umso kleiner werde ich für mich auch wieder da drin. Also schwer zu sagen, aber es ist so eine Dankbarkeit, Abhängigkeit, Demut und wirklich, wenn du nicht tust, dann ist es alles wertlos, was ich mich bemühe zu tun. Und darum Amen dazu, so soll es sein, dass jetzt Gott durch mich spricht. Also der Bibeltext, der ist eindeutig, den ich vorlesen werde, aber die Auslegung oder das, was ich dazu sage, da hoffe ich, dass das von Gott ist, was ich euch sagen werde. Wir sind immer noch im 2. Korintherbrief, wir haben mal nachgeschaut, wir haben im Oktober 20 mit dem 1. Korintherbrief angefangen. Also wir sind jetzt seit fast 2 Jahren in den Korintherbriefen, wir nähern uns dem Ende, aber noch sind wir im 2. Korinther 11, letzte Woche war 1 bis 15, jetzt geht es weiter, 16 bis 33, 2. Korinther 11. Und ich steige einfach mitten im Text ein. Nochmal zur Erinnerung, die letzten Kapitel gingen darum, dass fremde Lehrer über Apostel in Korinth unterwegs waren und Paulus diskreditiert haben, ihn schlecht geredet haben und offenbar neue Lehren gebracht haben. Und Paulus ist die letzten Kapitel dabei, diese Lehren aufzuzeigen, dass sie falsch sind, diese Lehrer ins rechte Licht zu rücken, dass man erkennt, woher kommen die, was ist ihre Motivation. Letzte Woche, gerade in den Versen 1 bis 15 von diesem Kapitel, ging es um eine falsche Lehre. Ein bisschen ein anderer Christus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Nicht offensichtlich krass falsch daneben, aber ein bisschen verfälscht. Und es ging um seine Motivation, die Paulus treibt, diese Liebe, dieses Verlangen, Gott den Korinthern näher zu bringen. Und es ging darum, dass diese Überapostel durchaus im Auftrag Satans unterwegs gewesen sein könnten, um eben Verwirrung zu stiften innerhalb der Christen von Korinth. Und vielleicht erinnert euch noch dran, es ging darum, dass wir einfältig glauben, nicht alles hinterfragen, nicht überall Tiefe suchen und Optionen. Paulus hat es verglichen wie Eva, bei der die Schlange gesagt hat, ja, sollte es sein, dass Gott wirklich gesagt hat, dass wir einfach in Frage stellen und dem steht gegenüber, dass wir einen einfältigen Glauben haben sollen. Und jetzt geht es weiter mit den Versen 16 bis 33 und da ist ein bisschen ein anderer Aspekt drin. Jetzt fängt an, Paulus sich doch selbst zu rechtfertigen. Es ist sehr schwierig jetzt. Aber ich fange mal an mit Vers 16 und 17. Ich sage nochmals, niemand soll mich für töricht halten. Andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Töricht, da kommt ein paar Mal töricht vor. Töricht ist das Gegenteil von klug. Also entweder man ist klug, handelt klug, schlau, oder töricht, dumm. Erinnert euch nur mal an die törichten Jungfrauen. Die waren nicht da draußen und haben gelästert und sich komische Filme angeguckt und sonstige Dinge getrieben. Die waren nicht bösartig. Die waren ganz einfach dumm, weil sie nicht geguckt haben, dass das Öl voll ist in ihren Lampen. Nicht unbedingt böse. Und Paulus sagt jetzt, bitte haltet mich nicht für dumm, auch wenn diese Überapostel mich als dumm hinstellen möchten. Aber sei es drum, wenn ihr mich schon für dumm haltet, dann darf ich jetzt auch dumme Sachen tun. Dann werde ich mich jetzt ein bisschen rühmen. Also ich mache jetzt was ganz Dummes. Und Vers 17, was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß. Also das ist nicht geistlich, was ich jetzt tue, eigentlich. Es ist wie in Torheit, es ist ganz schön dumm, was ich jetzt tue. Aber ich bin zuversichtlich, dass ihr das auch verstehen werdet. Weil interessant ist, dass Paulus sagt, Achtung, was ich jetzt tue, das ist jetzt was wirklich Dummes. Das heißt, er weiß, was richtig und was falsch ist und er sagt ganz bewusst, jetzt tue ich was Falsches. Die allermeisten Dummen wissen gar nicht, dass sie dumme Dinge tun. Die sind zu dumm, zu erkennen, dass sie dumm sind. Weil ihnen einfach die Weisheit fehlt, sonst würden sie wahrscheinlich gar nicht mehr so dumm handeln. Aber Paulus sagt, ich begebe mich jetzt auf das Niveau dieser Törichten. Vers 18, da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Okay, viele, tatsächlich, er redet zu Christen, er redet zu einer Gemeinde, viele rühmen sich nach dem Fleisch. Und das haben wir schon oft gehabt in den letzten Kapiteln, nach dem Fleisch, das, was ich kann, das, was ich habe, das, was ich bin, ich, egozentrisch. Und das ist falsch, aber viele tun das und jetzt will das Paulus auch mal tun. Er geht jetzt mal auf das Niveau ein, ganz bewusst seiner Kritiker. Und dann sagt er in Vers 19 zu den Korinthern, ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Also erkennt ihr das? Paulus kann da ganz schön polemisch sein. Er sagt, ihr Korinther, ihr seid ja wirklich die Oberschlauen, ihr wisst ja, was richtig und was falsch ist. Aber die, wirklich die Törichten, die Dummen, die zählen bei euch was. Keine Ahnung, ob das bei den Korinthern ankam. Also ich habe das Problem, ich bin auch manchmal hintergründig mit meinem Humor und es kommt nicht immer überall an. Darum erklärt Paulus wahrscheinlich auch, ich tue jetzt was Dummes, damit die offenbar Klugen erkennen, dass jetzt was Dummes kommt. Also jemand, der Paulus unterstellt, er wäre einfältig, der hat Paulus nicht verstanden. Also Paulus ist, denke ich mal, noch so viel komplexer in seinen Gedanken und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er geredet hat, dass das nicht auch ohne eine gewisse Finesse war. Immerhin, er hat sich ja auch selbst verteidigt. Er hat keinen Anwalt nötig gehabt, wenn wir Apostelgeschichte lesen. Aber am 1. Korintherbrief lesen wir, er hat bewusst einfache Sprache gewählt beim Predigen, damit eben nicht überredende Redekunst die Menschen zu Jesus bringt. Das ist was Psychologisches, Religiöses, sondern dass es wirklich der Heilige Geist ist. Aber jetzt sagt er zu den sehr klugen Korinthern, die ja sonst auf die Dummen hören, jetzt sage ich euch auch mal was. Vers 20, ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Er wirft den Korinthern jetzt vor, ihr Klugen, lasst euch von diesen Dummen eigentlich an der Nase herumführen. Ihr ertragt es ganz gut, wenn euch jemand versklavt, wenn euch jemand aufzehrt und einfängt. Es geht hier um Religiosität. Die Überapostel bringen Religiosität. Die Überapostel sind selbstherrlich. Die Überapostel werfen Paulus vor, dass er unentgeltlich in Korinth tätig wäre. Hier steht, dass jetzt die Korinther aufgezehrt werden, es wird von ihnen was weggenommen. Es fängt euch jemand ein, es überhebt sich jemand über euch. Paulus hat gesagt, ich habe geguckt, dass ich immer euer Diener bin. Hier überhebt sich jemand. Und dann, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt, ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, also das kann durchaus wörtlich auch genommen werden. Es gab auch Lehrer, Leiter, die sich über die Lehrenden, über das Volk, über die anderen gestellt haben und sie auch geschlagen haben. Ich meine, gar nicht so lange her, da war es auch in Deutschland noch so, dass tatsächlich Lehrkräfte die Schüler schlagen durften. Ganz einfach, um zu zeigen, hier ist Autorität, du bist Schüler, ich kann und du musst es ertragen. Und je autoritärer ich bin, desto mehr Autorität habe ich. Und offenbar sind diese Überapostel durchaus autoritär und überheblich in Korinth aufgetreten. Zur Schande, Vers 21, sage ich das, dass wir so schwach waren. Also Paulus war offenbar ein Schwacher. Er hat sich nicht überhoben, er hat niemanden geschlagen, er hat nichts eingefordert. Er ist im Vergleich zu diesen Überaposteln als Schwacher aufgetreten. Er sagt, dann war das wohl eine Schande, wenn ihr mir heute vorwerft, dass ich ja zu verachten sei. Worauf aber jemand pocht, also diese Überapostel, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Also Paulus weiß genau, dass das, was er jetzt tut, ist falsch, wirklich falsch. Aber er sagt, okay, wenn ihr auf sowas hört, wenn euch sowas gefällt, wenn ihr sowas versteht, dann komme ich jetzt auch mal kurz so. Interessant ist, gerade in diesem Zusammenhang, was Jesus gesagt hat im Markus-Evangelium 10, die Verse 42 bis 43. Jesus rief sie, seine Jünger, zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es so nicht mehr sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Wer im Reich Gottes groß sein will, der soll allen dienen. Ich habe erst gestern jemand wieder gesagt, ich bin mal zusammengesessen mit Ältesten von einer anderen Gemeinde und dann haben die einfach über ein paar Dinge in ihrer Gemeinde gesprochen und dann sind sie auf eine Frau gekommen, die irgendwelche massiven Probleme hatte und dann haben sich die Ältesten unterhalten und einer hat gesagt, wie schaffen wir es nur, dass diese Frau sich von uns getragen fühlt? Und ich sage, ganz einfach, ihr müsst sie nur tragen. Ihr macht euch Gedanken, wie sie sich getragen fühlt, anstatt sie zu tragen. Dient ihr doch einfach, ganz praktisch. Und überlegt nicht irgendwie, wie man das machen kann. Tut's einfach. Dient und wer leitet, soll dienen. Aber dieses Dienen, dieses Schwachsein wird eben oft als Schwäche ausgelegt. Der hat nichts, der kann nichts, das ist keine Führerpersönlichkeit. Wo steht der seinen Mann? Im Reich Gottes ist manches ziemlich verdreht. Und genau so haben die Kritiker wohl auch Paulus angegriffen. Aber jetzt fragt Paulus, Vers 22, Sie sind Hebräer? Ich bin es auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Same? Ich auch. Also, allein mal von der Abstammung her, die haben mir nichts voraus. Gar nichts. Vers 23, Sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Vers 24, von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen empfangen. Vers 25, bin 3x mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Der hat einiges erlebt und erduldet. In der Apostelgeschichte sind manche Dinge beschrieben, manche Dinge sind nicht beschrieben, aber Paulus hat sehr viel auf sich genommen für den Dienst an Christus. Er sagt ja auch an anderer Stelle immer wieder, guckt doch das Zeugnis derer an, die euch was erzählen. Hört nicht bloß auf diese geschliffenen Reden, sondern hört auf die Botschaft und guckt euch den Botschafter an. Diejenigen, die sagen, ich bringe euch eine super Botschaft, aber schaut mich bitte nicht an. Da stimmt was nicht. Derjenige ist eigentlich schon disqualifiziert. Natürlich, auch ich stehe hier und predige und ich bin nicht perfekt. Und wenn da vorne ein Video laufen würde von den letzten 24 Stunden, da war auch nicht alles super. Und wenn dann noch ein Video laufen würde von dem, was im Kopf umgeht, boah, noch schlimmer. Gott sei Dank bin ich gerechtfertigt durch Jesus. Aber ich bemühe mich, ich strecke mich aus, dass ich das Ziel erreiche. Vers 26, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Die damaligen Zeiten, die waren noch ein bisschen heftiger, aber wir haben auch heute noch solche Regionen. Aber es war einfach schon gefährlich genug, überhaupt zu reisen. Ob der Räuber, die dort unterwegs sind, ob der wilden Tiere, die dort unterwegs sind. Aber es gibt heute durchaus auch noch Gegenden, wo man nicht einfach dann schnell mal 110 wählt oder 112, wenn es ein bisschen brenzlig wird, sondern da bist du einfach ausgeliefert. Da kann es passieren, dass du überfallen wirst und froh bist, wenn du mit dem Leben davon kommst. Und es waren, seine Feinde waren ja nicht bloß diese Räuber und wilden Tiere und Wetterunbilden auf stürmischer See oder so, wo er wirklich Schiffbruch erlitten hat. Zudem haben ja auch noch die Religiösen ihn verfolgt. Sowohl die religiösen Heiden, die partout nicht wollten, dass ihr Glaube falsch wäre, und die religiösen Juden, denen Paulus auch erzählt hat, dass sie auf dem Holzweg sind, die waren auch gegen ihn. Die waren nicht bloß gegen ihn, die wollten ihn umbringen. Und was dann noch heftig ist, also man könnte ja sagen, zum Glück habe ich meine Geschwister, zum Glück bin ich da dann zu Hause. Gar nicht. Da steht, in Gefahren unter falschen Brüdern. Selbst in der Gemeinde war er nicht sicher, weil da falsche Brüder unterwegs waren. Und ich finde es interessant, dass in dieser Aufzählung da fehlen dämonische Angriffe, die es zweifellos gibt. Aber ich muss euch sagen, auch aus meinem Leben als Christ, diese dämonischen Angriffe sind im Promillebereich, wenn überhaupt. Die Angriffe unter den Brüdern, die sind die heftigsten. Die begleiten mich permanent seit 30 Jahren. Und ich denke, deshalb erwähnt es Paulus dort auch gar nicht, weil wir sind ja versiegelt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Satan kann uns bloß noch Angst machen, aber ansonsten kann er nichts. Aber was er tun kann, ist uns gegenseitig aufwiegeln. Menschen aufwiegeln. Und ich sage euch, je intimer die Beziehung wird zu jemand, desto stärker sind die Schmerzen, desto schlimmer wird's. Wenn irgendjemand irgendwo diese Predigt jetzt hört und dann am Küchentisch lästert über mich, dann ist es relativ egal. Wenn es ein Arbeitskollege wird, den ich schon kenne und der kriegt es mit und lässt sich drüber aus, dann tut es vielleicht schon ein bisschen weh. Wenn aber in meiner Familie und hier in der Gemeinde ich zerpflückt werde deshalb. Nicht Kritik, Vorsicht, also ich kann Kritik. Und ich sage nicht, dass alles 100% ist, was ich hier erzähle. Ich hoffe, ich bete, habe ich vorhin schon gesagt. Aber wenn nicht Kritik an der Sache, sondern wenn ich zerlegt werde, dann tut es am meisten weh bei denen, die mir am nächsten sind. Dort, wo man sich eigentlich zu Hause fühlen sollte, dort, wo man die Sicherheit haben sollte, wo man sich dann zurücklehnen kann und sagen kann, uff, jetzt mal endlich raus aus diesem ganzen Hexenkessel. Und dann wirst du dort noch angegriffen. Das ist das Heftigste. Und das sind die Sachen, denen Paulus permanent gegenüberstand. Vers 27. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte, in Blöße. Interessant, er war auf Missionsreise, permanent. Paulus war permanent auf Missionsreise. Und wir haben hier viele Leute von der Missionsgesellschaft. Was wird nicht alles für unsere Missionare getan, wenn sie unterwegs sind, damit sie eben nicht Arbeit und Mühe haben, nicht Nachtwachen, weil sie kein Quartier haben oder in Angst und Schrecken sind, dass sie, Paulus hat Hunger und Durst, wir gucken, dass ein Spenderkreis da ist und dass das Geld auch ankommt. Oftmals in Fasten. Ich denke mal, er meint es nicht das heilige Fasten, sondern sich entscheidet, ich will jetzt mal für eine Sache, sondern weil er nichts zum Essen hat, weil er einfach nichts zum Beißen hat, in Kälte und in Blöße. Das war Missionarsleben vor 2000 Jahren. Und Paulus hat es getan, weil er nichts anderes wusste, weil das sein Auftrag war, sein Ziel war. Er hätte einfach sagen können, lass uns Leute, ich war jetzt genug unterwegs, ich habe genügend Leuten erzählt, aber er konnte nicht anders. Er konnte nicht anders. Und interessant ist, wenn ihr auch Apostelgeschichte lest, also Paulus ist schon ein Stehaufmännchen. In jede Stadt, wo er reinkommt, schafft er sich binnen kürzester Zeit Feinde zu verschaffen. Der guckt nicht, dass er erstmal einen Spenderkreis dort aufbaut und dass er 2, 3 Vertraute findet und dann langsam Hauskreise gründet. So, der geht rein und geht gleich zu denen, die was zu sagen haben, wo er weiß, die sind grob daneben, sagt, hey, ihr seid grob daneben. Und Bubs gibt's auf die Mütze. Und das sind wenig. Und was ist, da wird er gesteinigt und die denken, der ist tot. Und dann steht er auf, geht wieder zurück. Also, was ich noch sagen wollte. Hey, der Kerl hat wirklich dafür gelebt, zu sterben, kann man sagen. Er sagt ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also eine Todessehnsucht, aber nicht, weil er die Nase voll hat von hier, sondern weil er bei Jesus sein will. Noch mehr, noch eher. Aber das war die Motivation, die ihn umgetrieben hat. Und dafür kriegt er dann vorgeworfen, dass er schwach ist, dass er Diener ist, dass er nichts dafür nimmt. Und jetzt lässt er sich halt auf dieses Niveau runter und erzählt es mal den Korinthern. Verse 28, 29. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Das heißt, er hat wirklich genug zu tun, seine Haut jeden Tag zu retten, was zu essen zu kriegen, Unterschlupf zu haben. Und wenn wir bloß einen Bruchteil davon erleben würden, dann hätten wir wahrscheinlich genug. Und sonntags in die Gemeinde, also nee, jetzt, du, diese Woche war echt heftig, also gesteinigt worden, Schiffbruch gehabt und die Leute verfolgen mich und nee, jetzt sonntags in die Gemeinde, nee, also die können auch mal ohne mich. Nein, er kommt und dann hört er sich noch die Not an von den Leuten und betet für sie und hat Anteil dran. Es ist, diese Sachen bereiten ihm auch schlaflose Nächte. Da ist er, er guckt wirklich gar nicht mehr auf sich. Er guckt bloß auf Christus und das, was Christus wichtig ist. Nicht egozentrisch, sondern christozentrisch. Tatsächlich nimmt Christus immer mehr Raum in ihm ein. Mir fällt gerade noch was ein zu den vorigen Sätzen mit diesen Gefahren überall. Ich hatte vor Jahren, also du kannst auch in Deutschland gefährlich leben, als Christ. Vor Jahren, weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ein Tanzpalast, kennt das irgendjemand so? Gibt es in der ländlichen Gegend, wo die Leute aus 50, 60 Kilometer Entfernung samstagabends hinkommen. So Disco im schlagermäßigen Stil, Partnerbörse für die ganze Region und das war in der Gegend, wo ich gewohnt habe. Und dann sind wir Samstagabend hin und haben Und er sagt, okay, wir machen ein bisschen Traktate verteilen, diese Jig-Traktate, die sind äußerst provokant, und haben mit Leuten auch geredet. Und wir waren so eine kleine Gruppe, ich weiß nicht, 4, 5 Leute sind da unterwegs gewesen. Und einer von uns war ein bekehrter Rocker, Ex-Rocker, Kerl, war eigentlich schon totgeschlagen. Und dann ist er Jesus begegnet. Und der war mit dabei bei unserer Gruppe. Und dann hat sich's ergeben, dass wir da beim Traktate verteilen, ist ein kleines Grüppchen, so 5 Leute, waren dann interessiert, dass wir mit ihnen reden. Und dann habe ich mit denen geredet. Ihr müsst euch vorstellen, Samstagabend, dunkel, Disco, bum, 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 bum. Das ganze Dorf mit 5 Kilometer außenrum, voll mit Autos und überall Betrieben. Die Leute haben alles andere im Kopf. Und dann rede ich da mit diesen. Wir standen da zu dritt, haben mit denen geredet. Und war echt interessant. Und tatsächlich in dem Dorf hatten wir Freunde. Und dann haben wir die Leute einladen dürfen. Die sind dort mit. Dann haben wir dort Evangelium in aller Ruhe erklären können. Haben noch Lobpreis gemacht. Aber was ich null mitbekommen habe, das hat mir der Ex-Rocker erzählt, da waren welche, 2 Meter dahinter, wenn der nicht bald sein Maul hält, dann mische ich den auf. Und der Ex-Rocker hat gesagt, wenn die auf den losgehen, dann gehe ich auf die los. Und die Sachen, die habe ich gar nicht mitbekommen, null. Aber das kann auch hier in Deutschland passieren, dass du unter solchen Gefahren bist. Also passiert nicht bloß unbedingt in China und Pakistan, dass sie dir Prügel androhen möchten fürs Evangelium. Nicht, weil du mit einem Fischaufkleberauto auf dem Parkplatz stehst von jemand anderem. Das ist keine Christenverfolgung. Okay. Wieder zurück. Die Sachen, die Paulus umgetrieben haben. Ja? Haben wir noch Gedanken für andere? Haben wir noch Platz in unserem Herzen, in unserem Kopf für andere Nöte, wenn uns selber das Wasser schon mehr als bis zum Hals steht? Aber Paulus sagt in Vers 13, wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Also er zählt hier einiges auf, das durchaus den Stoff hätte, um sich zu rühmen in der Christenheit. Aber er sagt, wenn ich mich rühmen soll, dann meiner Schwachheit. Er hätte sein Leben bestimmt besser organisieren können, aber er lebt voll bewusst in der Abhängigkeit Gottes. Er will nicht selbst stark sein Leben in die Hand nehmen, sondern er will sich schwach von Gott leiten lassen. Vers 31. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Paulus ist sich voll bewusst, dass wir über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. Paulus ist sich sehr bewusst, dass er sich vor Gott rechtfertigen muss über das, was er erzählt. Er ist sich sehr bewusst, wenn er dort Lügen verbreitet. Wir haben es im Vers 15 letzte Woche gehört, dass diese falschen Apostel, sie werden nach ihren Werken auch ihren Lohn empfangen. Und ein Werk, wenn ich es bewusst tue, zu lügen, dafür werde ich Lohn empfangen. Und Paulus stellt sich hin und sagt, Gott weiß, dass ich nicht lüge. Gut, behaupten kann das jeder. Aber ich bin der Meinung, wenn Paulus das sagt, dann kann er das voller Überzeugung sagen, reinen Gewissens vor Gott. Verse 32 und 33. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Also Paulus hat jetzt hier eine ganze Liste erzählt von Dingen, die er erdulden muss, die er erleben muss. Und hier plötzlich ganz konkret ein Beispiel. Warum genau dieses Beispiel? Also diese Steinigung, die bringt doch viel mehr Stoff, da könnte man einen Film drüber drehen und so weiter. Ich meine, über das auch, aber warum erwähnt er jetzt genau das? Das war sein Damaskus-Erlebnis. Das war sein Schlüsselerlebnis. Das war seine Bekehrung. Das war die Wende in seinem Leben. Saulus, der Alte, war hochgebildet, er war sehr angesehen und er hatte Vollmacht in dieser Welt. Und als dieser weltliche Überflieger, der wirklich was zu bieten hatte und der wahrscheinlich auch entsprechend hofiert wurde, kam er als Verfolger der Christen nach Damaskus. Das heißt, weltlich, der Champ kommt dorthin, um seinen Auftrag zu erledigen, und er begegnet Jesus. Er begegnet Jesus, tut Buße, kehrt um, wird geläutert. Und wie verlässt er Damaskus wieder? Still und heimlich durch einen Korb am Fenster runtergelassen als Verfolgter. Er geht hin, repräsentiert die eine Seite und er kommt weg und gehört jetzt zu Jesus und hat nichts mehr zu bieten. Also, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich war ein Stück weit, bevor ich mich bekehrt habe, ich bin ein Motorradmechaniker, und wenn ich irgendwelche Fahrzeuge repariert habe, manche Motorräder haben Vollverkleidung, 2 Dutzend Schrauben und so weiter, und du bist im Innersten des Motors, also wir haben tatsächlich noch Motoren zerlegt und alles, und dann habe ich die Dinger zusammengebaut und am Schluss steht eine Probefahrt an. Ich habe vor der Probefahrt, ich habe das Ding bis auf die letzte Schraube wieder zusammengeschraubt und dann die Probefahrt gemacht, und die Leute haben gesagt, sammel, wieso bist du so sicher, dass das alles funktioniert? Dann lass doch wenigstens die Verkleidung weg und so weiter. Könnte ja sein, dass du nochmal aufmachen musst. Und nein, das habe ich gemacht, das ist richtig, das ist gut, ich kann das. Also ich war kaum demütig. Hat aber auch alles funktioniert, mehr oder weniger. Und dann habe ich mich bekehrt. Ich muss euch sagen, es gab keinen schlechteren Mechaniker mehr in der Werkstatt als mich. Weil ich war der, der am meisten beim Chef stand und sagte, ich habe einen Fehler gemacht. Mir ist was passiert. Da ist was dumm gelaufen. So was sagt man nicht. Das kehrt man unter den Tisch. Und auch vorher, als ich so toll war, hat halt keiner mitbekommen, wenn was falsch war. Da habe ich halt unterwegs nicht schnell mal gemacht, wenn es zu machen war. Aber ich war echt ein überheblicher Knopf. Und danach habe ich wirklich vor, während und nach der Reparatur gebetet und gedankt, wenn es funktioniert hat. Wohlwissend, dass die Gabe, die ich bekommen habe, ich bekommen habe. Ich habe andere gesehen, die haben versucht, in der Ausbildung zu lernen. Das ging einfach nicht. Die haben sich bemüht. Der bemühte sich stets. Und es hat nicht funktioniert. Dass ich diese Gabe habe. Ich stehe heute noch, wenn ich bei unserer Garage irgendwas repariere, was sonst auf dem Schrott landet. Ich gebe Gott die Ehre, wenn es nachher wieder funktioniert, wenn ich was hinbekommen habe. So hat sich mein Leben verändert. Und das ist das, was Paulus hier an diesem Beispiel erzählt, Damaskus. Er kam als der Held und er ging als Gedemütigter. Und das sollte eigentlich auch unser Leben umtreiben. Paulus sagt im Philipper 3, Verse 4 bis 11 könnt ihr lesen, das ist, dass er alles als Dreck erachtet, bloß schnell ein Auszug: Ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Jedes Diplom, jeden Meisterbrief, jede Ehrung, alle Anerkennung, die er schon bekommen hat in seinem Leben, erachtet alles als Dreck dafür, dass er Jesus gewonnen hat. Dieser Paulus, der wirklich außerordentlich war, dem wir so viele Briefe aus dem Neuen Testament zu verdanken haben, der so viele Regionen erreicht hat, der in dieser Schwachheit und Demut so ein Werkzeug für Gott war, der dafür aber nicht Ruhm und Ehre zu seiner Zeit bekommen hat, sondern wirklich bloß Verfolgung und Spott. Und jetzt, Paulus hat sich jetzt in diesen Versen dazu hinreißen lassen, sich selbst zu rechtfertigen und aufzurechnen, was ihn als Apostel auszeichnet, legitimiert. Aber er sagt ganz deutlich, dass das dumm ist, töricht. Das soll nicht das sein, wie wir uns darstellen irgendwo. Oh, ich war da auf der Bibelschule, ich habe da 5 Jahre als Hauskreisleiter gedient. Oh, da habe ich schon mal das machen dürfen, ah, da war ich bewährt. Und von dieser Gemeinde habe ich Empfehlungsbriefe und da habe ich. Das ist dumm und töricht. Sondern wirklich an dem, was ich tue, soll man erkennen, was mich umtreibt. Und wie ist es in unserem Leben aus? Überlegt mal selber, wer hat euer Glaubensleben am stärksten geprägt? Superkluge Theologen mit Superlehren oder einfältige Menschen, die euch die Liebe Gottes gezeigt haben, indem sie es gelebt haben? Nichts gegen gute Lehre, nichts gegen Menschen, die gut predigen können, gut auslegen können. Das ist alles super, alles toll. Das ist die Sahne obendrauf. Aber das Wichtige ist wirklich das lebendige Zeugnis. Und überlegt selbst, wer euch im Glaubensleben maßgeblich geprägt hat. Und dann überlegt, wie prägt ihr andere? Durch Schlauheit und tolle Lehre? Wie diese Ältesten, wo ich gesagt habe, wie schaffen wir das, dass diese Frau sich getragen fühlt und dann die besten Ideen hat? Oder seid ihr einfach dort und tragt? Seid ihr einfach dort und helft? Wenn ihr das Leben bis hierher gestrichen voll habt und jemand ruft euch an oder ihr hört von jemandem, der Hilfe braucht, ach, geh mir weg, das sind so viele andere, die haben mehr Kapazität, die sind geistlicher wie ich und bei mir, ich habe selber genug. Oder könnt ihr dann von euch wegschauen? Und seid für andere da. Muss jeder für sich selber beantworten. Welches Zeugnis hat unser eigenes Leben? Wenn andere Leute über euch reden, werdet ihr als schwach angesehen, weil ihr nicht diesen Maßstäben dieser Welt genügt. Auch im Reich Gottes nicht nach weltlichen Maßstäben besonders seid. Ach der. Ach die. Was treibt uns an? Ist es wirklich egozentrisch? Ich, mich, mein Leben? Oh, ich bete jeden Tag 3 Stunden. Dass mein Darm besser funktioniert, dass mein Hirn nicht nachlässt, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten darf, dass meine Familie lieb ist, dass meine Nachbarn endlich meinen Parkplatz frei halten. Also ich bete jeden Tag 3 Stunden. Oder treiben mich die Sachen um, die andere Leute umtreiben? Welche Sorge, was ist der Inhalt meines Lebens? Und wie rechtfertigen wir uns, indem wir selbstgerecht sind, dumm, töricht, diese Dinge, die Paulus hier aufzählt? Oder sind wir gerechtfertigt durch Christus, dass wir wirklich nichts zu bieten haben, aber sagen können, okay, Christus, du bist mir alles. Also ich muss sagen, es ist ein Gewinn. Und das, was ich anfangs erwähnt habe, ich schaue immer mehr gerade wieder rein in dieses Fenster in den Himmel und fange nicht an zu schweben dabei. Aber ich kriege diese Rechtfertigung durch Christus, diesen Frieden im Herzen immer mehr. Und das ist das, was wichtig ist. Und ich denke, dann, wenn wir überfließen von seiner Liebe, dann werden auch Ströme des lebendigen Wassers von uns wegfließen zu anderen. Ich kann es nicht beurteilen, wie viel von mir wegfließt. Die wenigsten können das selber beurteilen, was von ihnen. Aber es ist auch nicht wichtig, dass wir das wissen. Wichtig ist, dass unsere Motivation stimmt und unseren Lohn entsprechend dem, was wir hier getan haben. Talente hat jeder bekommen. Und den Lohn dafür, wie wir damit umgegangen sind, den werden wir bekommen. Aber es geht jetzt wieder nicht darum, dass wir die Talente gut einsetzen und so weiter, wieder Werksgerechtigkeit, ich muss jetzt wieder. Nein, Paulus tut das, was er da tut und ich tue das oder ich will das, was ich tue, wirklich aus Dankbarkeit zu Jesus tun. Was mir geschenkt wurde, davon will ich weitergeben. Und ich wünsche, ich hoffe, dass wir hier eine Herde sind, die sich da gegenseitig ermutigen, stärken, einander auch gut zureden und sagen, du, also ich sehe dich, du hältst keine großen Reden, ich sehe dich nie da vorne, aber ich sehe, wie du demütig dienst und es ist mir so ein Ansporn. Das tut mir gut, dich zu sehen, wie du dein Leben auf der Reihe hast oder wie du mit deinem Leben umgehst und wie du mit anderen umgehst. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns danach ausstrecken, aus eigener Kraft können wir nicht. Gott schenkt und dann werden wir eine Gemeinde sein, Ekklesia, Versammlung der Geheiligten, wo die von außen sagen, seht, wie die sich lieb haben. Und dann kann Gott Leute dazu tun und dann wird das Reich Gottes wachsen. Amen.